Logo. Schon gehört?
Ich würde dann jetzt starten.
Ja, dann mach mal los. Mach mal los.
Weil jetzt wird's ernst.
Ja.
Eva Maria Krüger, Jahrgang 1982, geboren in Rostock, hat hier Abitur gemacht und Politikwissenschaften studiert. Ging dann an die Universität nach Tübingen und dort legte Eva Maria Krüger ihren Masterabschluss ab. Seit 2009 engagiert sie sich in der Rostocker Bürgerschaft. Sie war viele Jahre auch die Aufsichtsratsvorsitzende des Volkstheaters. Eva Maria Krüger ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Sie kandidiert für die Partei Die Linke für den Landtag. Erste Frage von mir jetzt, liebe Eva Maria Krüger, du oder sie?
Wir können sehr gerne du sagen.
Ach, da bin ich jetzt erleichtert. So, jetzt kommt noch ein Teil, das ist jetzt sozusagen ein redaktioneller Teil, der haben wir jetzt lange drüber diskutiert. Wegen der Gleichberechtigung und so weiter wollten wir allen Kandidaten 3 Fragen stellen. Und mit der Bitte um eine kurze Antwort zur Zielrichtung wäre 30 Sekunden. Ist wahrscheinlich immer schwer zu schaffen oder man macht es ganz kurz. Und die liebe Sandra wird jetzt mit dir diese 3 Fragerunde kurz machen.
Eva Maria, warum sollen wir dich wählen?
Ich mache jetzt seit 7 Jahren Kommunalpolitik in Rostock und für Rostock. Ich glaube, ich weiß inzwischen, wo es kneift und zwickt in der Stadt, wo die Sorgen und Nöte der hiesigen Einwohnerinnen und Einwohner sind. Und ich glaube, ich habe die letzten Jahre einen guten Job gemacht und jetzt möchte ich gerne eine Stufe weitergehen Richtung Landtag, um mich dort weiter für Rostock einzusetzen.
Wofür stehst du im Landtag?
Na, als Kommunalpolitikerin ist man immer ein bisschen Allrounder, weil man sich um alle Themen kümmern muss. Aber so wie es aussieht, wird dann im Landtag das Thema Bauen und Wohnen ein Schwerpunkt für mich werden, weil na klar, bezahlbarer, bedarfsgerechter Wohnraum ist auch in Rostock Mangelware. Das wissen wir alle, die wir eine Wohnung suchen, wie teuer die Mieten inzwischen hier sind. Und das wird dann auch für mich eins der zentralen Themen sein, neben dem wichtigen Thema Bürgerbeteiligung, weil ich der Auffassung bin, dass wir ganz dringend einen neuen Politikstil brauchen und dass dieses Entscheiden über die Köpfe der Leute hinweg ein Ende hat.
Okay, sind das deine wichtigsten Ziele oder gibt es noch eins dazu?
Das sind meine wichtigsten Ziele, also die Themen Bauen und Wohnen, das liegt mir am Herzen. Dann natürlich die Bürgerbeteiligung, neues Thema für mich, was einfach mit meinen Tätigkeiten in den letzten Monaten zu tun hat. Das ist tatsächlich auch das Thema Altersarmut. Wir haben in Rostock eine rasant ansteigende Altersarmut. Ich glaube, da kommt ein ziemlich krasses Problem auf uns zu die nächsten Jahre. Das müssen wir im Auge haben und damit beschäftige ich mich auch noch. Und klar, da können wir auch in der Landespolitik Einfluss nehmen.
Ja, dann danke erstmal. Jetzt kommt ein bisschen Mucke, oder?
So, ja, kommt. Also ich fand es schon mal schön, das war jetzt mal so kompakt. Ne? Mhm. Also es gibt ja so eine Fernsehsendung, die nennt sich ja immer so kompakt so. Ne? So, das haben wir jetzt. Wir machen ein bisschen Musik und du hast uns Kuchen mitgebracht, weil wir haben ja natürlich, wenn es auf deinen Wahlplakaten steht, bringt mehr als Kuchen mit, haben wir gesagt, super, den Kuchen nehmen wir erstmal. Dann hat sie uns noch gleich sich selber mitgebracht. Wir freuen uns darüber sehr. Wir werden jetzt gleich noch ein Foto machen, wie wir schön mit dem Kuchen da essen. Das ist dieser berühmte, wie hieß der?
Ja, ich hatte neulich jemanden aus der Redaktion, der hat unter eins meiner Kuchenbilder geschrieben, also so eine Zimtschnecken möchte er ja auch mal haben und dann habe ich mich heute Morgen hingestellt und habe so schöne, saftige, glitschige Zimtschnecken gebacken mit so einem Guss drüber. Ich glaube, die sind ganz lecker und die habe ich dann einfach mal mitgebracht.
Genau, das werden wir jetzt testen. Ihr dürftet nicht testen, weil ihr müsst hier schön Radio hören und nach Hause fahren irgendwie und wir werden uns jetzt kurz auf den Kuchen stürzen, sind aber gleich wieder für euch da.
Yep.
Auf 94,0 im Kabel.
Liebe Eva, wir sind beim Du, haben wir uns gesagt, der Wahlkampf läuft.
Ja.
Ist Wahlkampf eigentlich eine schöne Zeit oder eine schwierige Zeit?
Ja, die ist total schön. Naja, also Wahlkampf hat solche und solche Facetten. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr anstrengend, weil man ist angespannt, man ist viel unterwegs, versucht möglichst viele Gespräche zu führen, seine Materialien an die Leute zu bringen, zu erklären, was man für Ziele hat, warum man diese Ziele hat, wie man die verwirklichen will. Klar, das ist immer eine sehr intensive Zeit. Auf der anderen Seite macht es auch viel Spaß. Also wir haben ein sehr cooles Wahlkampfteam, viele junge Leute dabei. Das heißt, man sitzt dann auch abends mal gemütlich zusammen beim Bierchen, lässt den Tag Revue passieren. Von daher hat das wie alle Sachen auch Licht und Schatten.
Mhm. Wenn man so einen Wahlkampftag, wir nehmen jetzt mal einen ganz einfachen Wahlkampftag so, nehmen wir den heutigen. Da warst du ja in einer Hochburg der Linken in Teutenwinkel.
Ja.
Ja. Und hast da sozusagen keinen Infostand gemacht.
Nein, richtig. Also in Teutenwinkel, in diesem Wahlkreis, kandidiert Philipp Bock für uns. Und er hatte mich gefragt, ob ich heute mitkomme. Er wollte Materialien verteilen in Teutenwinkel. Und dann haben wir uns zwei Taschen über die Schulter gelegt und sind einfach losgelaufen, weil tatsächlich, wenn man so einen klassischen Infostand macht, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute doch eher in einem weiten Bogen dem Infostand auszuweichen versuchen. Und wir gehen dann lieber auf die Leute zu. Das heißt, wir waren ganz simpel wirklich im Stadtteil spazieren und haben die Menschen, die wir auf den Gehwegen, auf den Straßen getroffen haben, angesprochen, unsere Materialien verteilt und das lief wirklich gut. Also die Leute waren sehr aufgeschlossen, gut gelaunt, haben Materialien angenommen, wir haben viel diskutiert. War anstrengend, aber schön.
Mhm. Wenn man jetzt so einen Zettel, also ich versuche mir den jetzt vorzustellen, was steht denn da drauf? Weil also kommen jetzt da in Teutenwinkel Winkel auf dich zu, du drückst mir einen Zettel in der Hand, was steht da drauf von der Linken?
Also wir haben tatsächlich keine Zettel, wir haben uns dieses Jahr gegen Flyer entschieden. Aha. Wir haben als Linke für das Land Mecklenburg-Vorpommern ein sehr umfangreiches Wahlprogramm, das ist ein ganz schöner Schmöker geworden, was damit zusammenhängt, dass wir unter sehr breiter Beteiligung, nicht nur der Parteibasis, sondern auch Vereinen und Verbänden, das Programm zusammengeschrieben haben, dadurch ist es sehr viel geworden.
37 Seiten.
Richtig. Und wir haben dann in so einer Art Ringbuch, also in einem kleinen Büchlein, das haben wir jetzt als wesentliche Verteilmaterialien, da sind alle unsere Kandidatinnen und Kandidaten drin und unsere sogenannten 15 Zukunftsprojekte. Also die wichtigsten Inhalte, die uns am meisten am Herzen liegen, haben wir kurz zusammengeschrieben in Projekten. Das heißt, was wollen wir, was ist das Problem, wie wollen wir es lösen, wie wollen wir es bezahlen? Das findet sich in diesem Ringbuch und das verteilen wir dann auf der Straße und das wird auch sehr gut angenommen.
Also das mit dem Bezahlen finde ich schon mal gut, weil früher hieß es immer, die Linke fordert immer und weiß gar nicht, wie man bezahlt, ihr wisst es jetzt.
Ja, die alte Kamelle, ja, die kann ich auch schon nicht mehr hören. Nee, ne? Ich glaube tatsächlich, dafür machen wir jetzt einfach auch schon zu lange Politik, ob das jetzt auf der kommunalen Ebene oder auf Landesebene ist. Natürlich können auch wir den Haushalt lesen und auch wir haben Ahnung von Zahlen und von Volkswirtschaft. Und logisch, wenn man Ziele hat und die auch glaubwürdig an die Menschen bringen will, dann muss man auch sagen, wie man die Ziele bezahlen möchte und das können wir.
So, jetzt komme ich mit einer meiner liebsten Anekdoten. Wahlkampf in Berlin, Berliner Senat, ne? Und die haben gerade eine riesen Pleite der Berliner Bank hingelegt. Mhm. Gregor Gysi im Interview stellt also fest, dass die DDR mit 43 Milliarden Schulden gerade bankrott gegangen ist, aber West-Berlin es geschafft hat, nee, damals war es ja dann Berlin, mit 58 Millionen, nee, Jahren, Milliarden Schulden. Hat er gesagt, könnte auch mir geben, krieg auch hin. Das war eine schöne Geschichte jetzt am Rande. Wir machen ein bisschen Musik, holen uns nämlich noch ein Stück Kuchen, der ist super lecker. Also wir werden mal versuchen, das Foto gleich ins Netz zu machen, weil die Eva ist ja dafür bekannt, dass sie auch sehr gut Kuchen backt, jeden Sonntag.
Ja, immer sonntags, ja. Ich habe irgendwann mal mit Plätzchenbacken angefangen und habe festgestellt, dass ich mich beim Backen richtig gut entspannen kann, also den Kopf frei kriege und nicht irgendwelche Probleme wälze. Andere gehen joggen, ich backe. Und dann ist daraus, das war dann so ein Teufelskreislauf, also aus den Plätzchen sind dann Kuchen geworden, aus Kuchen Torten und jetzt backe ich immer sonntags, bringe den Rest dann montags mit ins Büro, was die Kolleginnen und Kollegen sehr freut und ich experimentiere mich einfach durch verschiedenste Rezepte, probiere immer was Neues aus, mir macht das Spaß, also ich kann dabei, ja, mich entspannen.
Oh, das finden wir gut. Ruf mich an. So, jetzt kommt hier ein Trailer und wir sind gleich wieder für euch da.
577.
So, ich habe das hier mal ganz kurz leise gemacht. Wir sind nämlich gleich wieder bei den Nachrichten. Und die liebe Sandra hat ja hier auch so eine vorbereitet. Ich weiß ja nicht, erwische ich dich hier gerade bei irgendwas?
Ach, ich wollte nur irgendwie wieder mal Strom einstöpseln. Ja, was gibt's denn?
Sag. Ja, nö, alles gut.
Soll ich schon Fragen stellen?
Ach, nö, ist vollkommener Quatsch in so einer Fragerunde. Nee, kann nicht
nee,
rein.
Nee, aber
ich habe jetzt hier, das können wir jetzt mal so kurz ansprechen. Fand ich ja cool. Und was sich die Linke so alle den Kopf macht. Der Herr Ritter hat hier eine Pressemitteilung rausgegeben und hat gesagt, ihr überlegt gerade, über das Bestattungswesen und den Friedhofszwang nachzudenken. Wie kommt man denn auf so eine Idee, liebe Eva?
Ja, da waren wir tatsächlich auch überrascht, als Peter Ritter, das damals auf die Tagesordnung gebracht hat und gesagt hat, ich möchte mal darüber reden. Also Ursache war, dass wir festgestellt haben, dass es immer mehr Menschen im Land schwerfällt, für die Beerdigungskosten aufzukommen, die zu tragen. So eine Beerdigung ist sehr teuer. Mhm. Und da das in anderen Ländern schon möglich ist, dass man dann die Urne seines Liebsten auch mitnehmen kann, mit nach Hause nehmen kann, um sie dort im eigenen Garten beispielsweise zu bestatten, hat Peter gesagt, darüber müssen wir mal reden, warum das in Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich ist, eben auch, weil ja beispielsweise die Altersarmut so massiv ansteigt und wir müssen darüber sprechen, ob wir da nicht flexibler werden, einfach um den Menschen ein Stück weit entgegenzukommen. Und die Partei war da gleich sehr offen. Und gesagt, gut, das ist dein Thema, dann bespaßt das und das macht er jetzt auch und ich muss sagen, ich kann mich dafür auch erwärmen.
Ja, es gibt ja auch jetzt verschiedene Religionen. Also ich meine, wenn jetzt die Kirche hat ja die Friedhofshoheit oder sehe ich das falsch, gibt es auch andere Friedhöfe? Nee, sind ja alle christliche
Friedhöfe. Ja, naja, es gibt auch Friedhöfe, die in kommunaler Trägerschaft sind, ne? Also die von den Kommunen mitverwaltet werden. So ist es ja in Rostock auch.
Ja, okay.
Gut. Aber kostet immer was, ne?
Also ja, ist kostet nicht immer umsonst. Was. Nein, also natürlich Menschen, es gibt ganz spezielle Situationen, klar, da werden die Kosten dann auch getragen. Also wenn es keine Angehörigen zum Beispiel gibt, ne? Weil das Recht auf eine würdevolle Bestattung hat ja jeder Mensch. Klar, dann springt auch die Kommune ein, dafür gibt es Sicherheitssysteme. Aber ansonsten ist das schon so, dass das sehr kostspielig ist.
Super, da haben wir doch nochmal eine ganz schwere Hausnummer abgearbeitet hier. Hier war ja gerade auch so ein Thema angesprochen, Integration und so weiter. Wie steht die Linke dazu?
Ja, gut, das ist eine einfache Frage.
Ja.
Also wir sind natürlich dafür, dass wir jetzt als Gesellschaft, als Stadt, als Land alles machen müssen, damit Integration gelingen kann. Da gäbe es jetzt unterschiedlichste Felder, die man ansprechen kann. Angefangen beim Thema Wohnraumvermittlung. Wir brauchen natürlich bezahlbare Wohnungen, auch für unsere neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist ein ganz wichtiges Thema. Sprachkurse, da fehlen uns immer noch Lehrkräfte. Und momentan ist es aber in Rostock so, das ist das dringendste Problem, dass es uns einfach an bezahlbarem Wohnraum mangelt. Es geht ja allen Rostockerinnen und Rostockern so und natürlich auch denjenigen, die entweder noch auf ihr Asyl warten oder aber schon einen Status haben. Und insgesamt, was auch noch eine große Rolle für uns dann aus linker Sicht spielt, ist, dass wir natürlich die Gesellschaft auch dafür sensibilisieren müssen. Ja, dass sie jetzt neue Mitbürgerinnen und Mitbürger hat und wir haben es ja gerade gesehen, also das, was sich in Groß-Klein abgespielt hat, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir müssen auch in die Kitas, wir müssen in die Schulen, wir müssen mit den Menschen reden.
Ja, das ist die berühmte German Angst, ne? Also das Auslands betitelt das ja so gerne, dass wir Deutschen wahnsinnig ängstlich sind und uns tierisch Sorgen machen, obwohl es uns faktisch eigentlich wenig Gründe gäbe, irgendwie uns so große Sorgen zu machen.
Gut, wir spielen hier ganz kurz ein bisschen Musik. Ich sage auch ganz kurz, ich werde glaube ich auch gleich wieder runterblenden, weil wir wollen uns gleich nochmal unterhalten. Eva Maria Kröger wird uns vielleicht nochmal sagen, liebe Eva, nachher, wie jetzt ist mit Familie und Beruf und so. Da kommen wir aber gleich, wir machen erst ein bisschen.
Nee, ich stelle erstmal eine politische Frage, okay, mein Lieber.
Okay, gut.
Dräng dich mal nicht vor.
Ja, sehr gut. Schieß los.
So, meine liebe Eva. Ihr wollt ja frei, also ihr wollt ja für alle Kindergartenplätze haben. Ihr wollt, dass die nichts kosten. Wie wird das finanziert?
Ja. Also die kostenfreien Kita-Plätze, das scheint ja ein Ziel zu sein, das wir als Linke nicht alleine haben. Auch andere Parteien haben sich das auf die Fahnen geschrieben, was mich freut. Das finde ich gut. Wir merken das natürlich auf kommunaler Ebene immer wieder, jedes Jahr im Haushalt, wie unglaublich kostspielig Kita-Plätze sind. Nicht nur für uns, für den Stadthaushalt, sondern natürlich auch für die Eltern. Ich glaube, jeder, der einen Kita-Platz bezahlt, weiß, was das kostet.
Ja.
Das ist natürlich teuer. Deshalb schlagen wir in unserem Wahlprogramm auch vor, dass man das schrittweise macht. Also nicht alles auf einmal, sondern dass man schrittweise die unterschiedlichen Jahrgänge dann von den Kosten befreit. Über das Geld muss man reden, keine Frage, aber für mich ist das im Landeshaushalt eine Angelegenheit von Prioritätensetzung. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat momentan ungefähr rund 1 Milliarde Euro auf die hohe Kante gelegt, also sogenannte Rücklagen gebildet. Dass man Rücklagen hat, ist richtig, aber 1 Milliarde ist ehrlich gesagt reichlich übertrieben. Also wir sagen, so 300 bis 350 Millionen tun es auch. Das heißt, Geld ist da, der Landeshaushalt entwickelt sich positiv. Das ist nur eine Frage des Wollens und wir wollen das Geld eben für die Kita-Kosten ausgeben.
Ich habe noch was Böses und zwar, was ich finde ziemlich böse ist. Die Windparks sind ziemlich laut, verschandeln die Umwelt, heißt aber, sind wahnsinnig tolle, innovative, neue, umweltfreundliche Energie. Wer verdient da wirklich Geld mit? Was haben wir Bürger im Land wirklich davon?
Richtig, das ist gar keine böse Frage, sondern das ist eine richtige Frage. Also ich selbst, das sage ich gleich, ich bin keine Windkraftexpertin, das ist nicht mein Haus- und Hofthema, aber klar, natürlich habe ich mich damit auch befasst. Ich war jetzt gerade in Warnemünde, da war ja dieser tolle Visualisierungsdom aufgebaut. Zwei Universitäten haben ja da kooperiert oder einmal eine Hochschule, einmal eine Uni und habe mir das angeschaut, habe mir die Studie mal durchgelesen, was würde das eigentlich bedeuten, wenn dann vor Warnemündes Küste dieser Windpark aufgebaut wird. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, Strom kommt nun mal nicht aus der Steckdose, sondern muss irgendwo produziert werden. Und wenn wir uns von der Ressourcenverschwendung in Sachen Kohle und Öl und Atomkraft verabschieden wollen, dann müssen wir uns auf die Alternativen konzentrieren. Und das sind dann eben auch Wind und das sind dann eben auch Sonne. Ich glaube, dass wir da in MacPom auch noch Luft nach oben haben, vor allem im Bereich der Solarenergie. Wenn ich hier nach Rostock gucke, warum klebt noch nicht auf jedem öffentlichen Dach eine Solaranlage? Da fehlt mir also auch noch ein bisschen Engagement. Was die Windkrafträder angeht, ich glaube den Leuten das. die auf dem Land leben, dass das stört und dass man das auch hört und dass das die Lebensqualität beeinflusst. Und deshalb würde ich prinzipiell sagen, wir sind ein Windland und wenn wir den Energiewechsel wollen, dann brauchen wir die Windenergie. Aber die Leute, die von der Windenergie negativ beeinträchtigt werden, die müssen davon auch profitieren. Und momentan findet das in meinen Augen noch zu wenig statt. Das heißt, dezentrale Energieprojekte, dass eben Dorfgemeinschaften davon auch finanziell profitieren, wenn sie sich so ein Windrad zwischen die beiden Gemeinden klatschen, dass dann auch die Kohle in der Gemeinde bleibt und die Menschen daran auch Geld verdienen, also ganz klar Energiegenossenschaften dezentral organisiert und dass die Kohle dann in die großen Unternehmen fließt, da habe ich natürlich ein Problem mit.
Ja, das hat ja gerade der Kollege Gabriel aus der Bundesregierung verhindert, indem er nämlich die Konzerne bevorzugt, weil die Ausschreibungsregelung für Windkraftanlagen gerade für kleine und für genossenschaftliche engagierte Bürger so gut wie passé sind. Du musst also das billigste Angebot abliefern. Das kannst du nicht, wenn du nicht eine Riesenindustrie hinter mir hast. Eva Maria, ich würde Sie ganz gerne fragen. Eva, sag mal, du hast eine Tochter, du hast einen Mann und du willst jetzt nach Schwerin in den Landtag. Da ist ja viel Reisezeit. Geht das alles noch? Sieht man sich dann noch zu Hause irgendwie oder sieht sich deine Tochter irgendwann?
Ja, also ich glaube, meine Tochter, sie wird jetzt im Oktober 16, was ja grundsätzlich erstmal so ein Alter ist, in dem Kinder auch froh sind, wenn man mal nicht zu Hause ist. Wobei meine Tochter jetzt, glaube ich, sagen würde, sie ist ja Kummer gewohnt, weil auch Kommunalpolitik ist sehr zeitfressend und dass wir uns selten sehen, sie abends auch oft alleine ist, sich auch um sich dann kümmern muss, sehr selbstständig ist, das kennt sie schon eine ganze Weile. Das ist natürlich für so eine Mutter-Tochter-Beziehung nicht immer einfach, wenn man sich dann auch selten sieht, zumal sie auch ab und zu mal Hilfe braucht. Das Schöne ist, dass die Kommunikation, die ja inzwischen sehr digitalisiert ist, also ich kann dann auch mit meiner Tochter WhatsAppen, ich musste ihr jetzt beibringen, dass mir Voicemails schicken nicht besonders sinnvoll ist, weil dann kann ich in einer Sitzung kann ich keine Voicemail hören, sondern sie muss mir schon Textnachrichten schicken. Das funktioniert ganz gut und das ist natürlich schön, weil dadurch können wir auch mal unkompliziert miteinander kommunizieren, wenn ich irgendwo in einer Sitzung hänge. Tatsächlich sehen wir uns selten, deshalb, von meinem Ehemann werde ich dafür mehr kritisiert, deshalb stehe ich auch jetzt immer noch morgens um 6 mit ihr auf, obwohl sie sich natürlich schon alleine anzieht und sich auch alleine ihr Müsli machen könnte. Aber oft ist die Zeit am Morgen, die halbe Stunde, wenn wir zusammen am Frühstückstisch sitzen, die einzige Zeit, in der wir Ruhe miteinander haben. Und deshalb stehe ich dann jetzt auch noch mit auf, um da wenigstens Zeit mit ihr zu verbringen. Aber klar, die Vereinbarkeit von Familie und in dem Fall Politik machen ist äußerst schwierig. Das Geschäft ist sehr zeitfressend, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Arbeitszeiten gibt es eigentlich nicht und viele Sitzungen sind immer abends, am Nachmittag, keine besonders familienfreundliche Angelegenheit.
Verändert Politik eigentlich den Charakter?
Das kommt drauf an, ob man sich den Charakter verderben lässt, weißt du?
Ja.
Also ich bin von Grund auf ein sehr fröhlicher, optimistischer Mensch, ich kann aber durchaus auch anders, keine Frage, aber... eine Zeit lang hatte ich auch ein bisschen, depressive Phase wäre jetzt gnadenlos übertrieben, aber schon so ein Politikfrust. Habe gedacht, Mensch, ne, das ist so ein Ellbogenbereich, viel Wut spielt eine Rolle, viel Konkurrenzdenken, Missgunst auch. Also die Art der Kommunikation ist oft sehr destruktiv, teilweise auch sehr bösartig. Das darf man nicht so sehr an sich ranlassen. Und dann ist natürlich gut, wenn man Freunde hat, die mit Politik nichts zu tun haben, damit man da regelmäßig auch rauskommt aus dieser Situation, sich ein bisschen erden kann, auch mal den Kopf gewaschen kriegt. Das tut auch regelmäßig ganz gut. Das ist auch übrigens ein Grund, warum ich meine Partei so mag, weil ich hier mit Leuten zusammenarbeite. Wir haben einen sehr strikten Miteinanderkurs. Also es wird alles miteinander besprochen, miteinander auch bewertet und durchgeführt. Man darf sich auch selbst in Frage stellen, auch mal kritisieren, also das Miteinanderarbeiten. Das passiert immer im Kollektiv, das mag ich. Also so ein Top-Down-Verfahren gibt es bei uns nicht. Und das schafft natürlich eine Vertrauensebene, dass man sich auch mal ausweihen kann, auch mal schimpfen kann, ohne dass gleich alle irgendwie persönlich angefasst sind. Aber wir passen ein bisschen aufeinander auf, weil Politik kann den Charakter verderben, davon bin ich überzeugt. Und dass man trotzdem ein ehrlicher Mensch bleibt und nicht nur aus Kalkül handelt, da muss man wirklich aufpassen.
Ich muss jetzt eins sagen, das wird dir wahrscheinlich auch ein bisschen wehtun. Wenn du jetzt in den Landtag gehst in Schwerin, da kuschelt keiner. Also hier in der Bürgerschaft hat es vielleicht noch geklappt, weil hier noch Politik auf kommunaler Ebene Sachpolitik ist. Da geht es ja eher darum, dass Rot will mit Rot nicht, Schwarz will mit den Roten, aber mit den anderen Roten nicht. und jetzt kommen wir auch auf das Thema, dann gibt es ja jetzt diese, ich will sie gar nicht Partei nennen, aber die Stimmenjäger auf allen Seiten, die euch ja auch zu schaffen machen. Bleibt man da, kann man da locker bleiben oder ist das nicht so, wenn man auf der Zielgeraden ist und merkt, jetzt gerade, ja, jetzt so ein Blödsinn, dann da in Spirin, ne, die, das ist keine sachbezogene Politik, sondern da geht es wieder, Berlin sagt, nein, mit den Roten machen wir nicht. Wie geht man damit um?
Ich sage in solchen Situationen immer, dafür gibt es Rotwein.
Ja.
Um sich dann auch zu trösten im Zweifel. Ja, natürlich ist Schwerin ein ganz anderer Schnack als Rostock, weil in Rostock in der Bürgerschaft, die ist ja stark fragmentiert, viele Fraktionen und natürliche Mehrheiten gibt es nicht. Da muss man zusammenarbeiten, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es weniger gut, aber vor allem ist Reden wichtig und immer wieder ein Draht zueinander finden. In Schwerin ist das Ganze eine andere Angelegenheit, was einfach auch damit zu tun hat, dass Parlamentarismus dadurch geprägt ist, dass wir eine Opposition haben und eine Regierungsbank haben, also regierende Kräfte. Und Opposition ist ja auch ein Stück weit dazu da, ne, eine Kontrollfunktion auszuüben, auch Alternativen vorzustellen. Und dass da ein konfliktreiches Miteinander schon vorprogrammiert ist, finde ich auch an sich erstmal nicht so schlimm. Streit gehört für mich zur Debattenkultur in Demokratie dazu. Die Frage ist immer, auf welchem Niveau wir miteinander streiten. Und da tatsächlich gibt es aus meiner Sicht im Schweriner Landtag einiges zu tun. Weil man kann sich auf der Sachebene streiten, aber wenn dann die persönliche Ebene ins Spiel kommt, da muss Schluss sein. Und ich glaube auch, dass diese sehr abfällige, herablassende Art und Weise, sich dort im Landtag zu begegnen, auch dazu führt, dass die Menschen Politikfrust haben und das Gefühl haben, ja gut, ihr könnt ja eh nicht miteinander reden, ihr hackt ja auch nur aufeinander rum. Warum soll ich dann wählen gehen? Warum soll ich mich für euch und eure Politik interessieren? Da vertrete ich deutlich einen anderen Politikstil und den möchte ich auch nicht nur mit meiner Fraktion, sondern auch im Landtag durchhalten und hoffe, dass ich dann in der Zeit nicht allzu viel Rotwein brauche.
Zu Gast immer noch Eva-Maria Kröger. Ich habe ja gerade erfahren, dass meine Fragen langweilig sind.
Das stimmt doch gar nicht.
Doch, habt ihr mir
immer alles gleich persönlich.
Ja, bin ich. Ist so. So, und jetzt habe ich mir gesagt, jetzt die strenge Politik, liebe Sandra, ne, könnt ihr jetzt mal sofort anfangen zu klären.
Ich sag einfach nur das Stichwort Endlager Lubmin. Das haben wir ja gerade gehört, ne, soll ein bisschen teurer werden als gedacht. Was ja haben wir auch bei der Elbphilharmonie, haben wir im
Flughafen?
Flughafen?
Ja.
Volkstheater? Kennt man ja. Also was sagst du denn dazu? Was sagt die Linke dazu? Wie stellt die sich denn den Umgang mit diesem Endlager vor?
Tja. Also ich möchte kein Endlager in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Zumal wir ja auch wirklich immer, schon lange und auch jetzt, eigentlich immer versuchen, sehr sensibel mit unserer Umwelt umzugehen in diesem Bundesland, das ja auch aus sehr viel Natur besteht, zugegebenermaßen. Und wir hier Waldschutzgebiete haben und da Bodenschutz und wir reden endlich auch in der Landwirtschaft darüber, was eigentlich mit dem Boden passiert. Also Stichwort Bodenspekulation, immer mehr irgendwelche Unternehmen, die da in die landwirtschaftlichen Betriebe einsteigen und dann geht es nur noch um Rendite und Bodenausbeutung und gar nicht mehr um verträgliche Landwirtschaft mit Nachhaltigkeit. Und klar, Endlager, die Endlagerdiskussion passt natürlich auch in diese Richtung. Also ich möchte das nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn es dann um die Kosten geht, darauf hast du ja eben auch angesprochen, naja, 4 Milliarden wird es kosten und irgendwie dann doch noch 6 und eventuell auch noch mehr, ist die klassische Salamitaktik. Mhm. Also man warnt dann die Menschen vorsichtshalber schon mal vor, es könnte ja teurer werden, also ist es schon ziemlich sicher, dass es dann teurer wird. Die Leute haben dafür kein Verständnis, ich auch nicht.
Ja, ich meine, zum Beispiel eine Alternative wäre es ja so zu machen wie Dänemark, die sagen, wir wollen 100% Ökoland werden. Finde ich eine richtig geile Itze.
Ja.
Also ich jetzt ganz persönlich sage jetzt einfach mal so, wäre für Mecklenburg-Vorpommern vielleicht auch mal so eine Idee, die ich jetzt einfach mal hier so ins Radio werfe.
Ja, ich glaube, dass diese Idee eigentlich auch schon mal sehr realistisch war. Also ich weiß, ich habe irgendwann im Studium, was jetzt zugegebenermaßen auch schon ein paar Jahre her ist, aber ich habe irgendwann während des Studiums mal einen sehr geilen Artikel gelesen. Und da ging es um eine politische Entscheidung auf Bundesebene in den 90ern. Und zwar hätte die Chance bestanden, dass Mecklenburg-Vorpommern zu 100% mit Energie aus Wasserkraft aus Norwegen hätte versorgt werden können, wenn bestimmte Leitungen gelegt worden wären. Und damals hat aber die Windlobby interessanterweise, also wir reden eigentlich über Umweltverträglichkeit und wir hätten die Chance gehabt, 100%ig Ökostrom aus Wasserkraft zu haben. Und ich meine, Wasser hat Norwegen nun wirklich genug. Und das ist nur daran gescheitert, dass die andere Lobby, nämlich die Windlobby auf Bundesebene und auch auf europäischer Ebene, so viel Druck gemacht hat, dass das Gesetz nicht zustande gekommen ist, deshalb die Leitungen nicht gebaut werden konnten und wir jetzt darüber reden, worüber wir reden. Das fand ich damals so frustig, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich meine Bachelorarbeit auf jeden Fall dem Thema Lobbyismus widmen möchte. Also welchen Einfluss haben eigentlich Lobbygruppen auf konkrete Gesetzesvorhaben und politische Entscheidungen? Und ich habe mich dann damals sogar im Zuge der Bachelorarbeit mit der Windkraftlobby befasst. Ich will mal sagen, war nicht so schön.
Da habt ihr, die Linke ja ziemlich einfach. Die Wirtschaft geht ja nicht zur Linken und macht Lobbyarbeit, ne? Weil die haben ja eher Angst, dass ihr die sofort verstaatlicht, weil die da ankommen und irgendwie mit euch rumzotteln.
Ja, genau, wir verstaatlichen ja immer alles sofort, alles in öffentlicher Hand. Nein, natürlich nicht. Also die Wirtschaft, dass die Wirtschaft Angst vor uns hat, kann ich gar nicht wahrnehmen. Vielleicht war das früher mal so, aber das muss dann in der Zeit gewesen sein, bevor ich angefangen habe, Politik zu machen. Ich nehme das ganz anders wahr, sowohl in Rostock als auch auf Landesebene. Wir haben selbst eigentlich einen sehr guten Draht zu den Wirtschaftsunternehmen hier in der Stadt, was verschiedenste Gründe hat. Ich glaube, dass wir uns durchaus auch als sehr sachorientierte, vernünftige politische Partner haben etablieren können. Natürlich gibt es Schwerpunkte, auf die wir, wo wir einfach auch Prioritäten setzen. Ich möchte, dass ordentliche Löhne gezahlt werden, weil Niedriglohn und prekäre Beschäftigung haben wir genug in Mecklenburg-Vorpommern. Das merken wir ja auch immer wieder. Und klar, da fühlen wir dann den Unternehmen durchaus auf den Zahn. Na, also seid ihr tarifgebunden, die üblichen Fragen, weil Mindestlohn allein bei 8,50, da reicht ja nun auch nicht aus, um im Alter dann eine Rente zu haben, von der man leben kann. Das heißt, den Mindestlohn, da müssen wir ja auch noch ran, der muss sich auch deutlich erhöhen, um damit im Alter dann noch auszukommen. Und wenn wir mit der Wirtschaft im Gespräch sind, klar, Arbeitsbedingungen, ne, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, jetzt auch ganz neu Pflege und Beruf, also immer mehr von uns pflegen ja dann auch noch Angehörige. Wie wird da Rücksicht genommen? Und momentan, ich hatte gerade erst eine Gesprächsrunde mit zwei Unternehmen, da ging es um das Thema Teilzeit. Auch das ist ja eine dieser bösen Fallen, vor allem für Frauen. Wenn wir dann erstmal in der Teilzeit sind, dann haben wir kein Recht darauf, auch wieder aus der Teilzeit rauszukommen. Das heißt, das ist auch etwas, wo wir als Linke immer wieder drücken und sagen, das muss möglich sein, die Teilzeit dann auch wieder zu beenden, um hier auch den Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern zu beseitigen. Und ich habe da in Diskussionsrunden mit der Wirtschaft eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht.
Ganz was anderes. Eva, du hast die Wahl. Bratwurst oder veganes Schnitzel? Was willst du?
Auf jeden Fall die Bratwurst.
So, bei uns immer noch zu Gast die Eva-Maria Kröger, Landtagskandidatin der Partei Die Linke. Sandra hatte gerade interessante Fragen über Bockwurst und vegan. Würde ich mich anschließen, isst du auch was anderes außer Kuchen, den du selber backst, oder gehst du auch mal so in den Discountbäcker?
Nee, Discountbäcker, das lehne ich strikt ab. Weil das macht das Backhandwerk kaputt und das kleine Handwerk, also diese ganzen kleinen Bäckerinnen und Bäcker, weißt du, wenn wir als Kinder dann losgelaufen sind, mit dem Stoffbeutel um frische Brötchen zu holen, der Bäcker um die Ecke, und genau der geht dabei nämlich kaputt, weil man beim Discounter Brot kauft, das lehne ich also strikt ab.
So, jetzt komme ich um die Ecke und sage, also 67 Cent für einen, wie heißt das hier oben, das heißt ja hier Roggenbrötchen, finde ich dann aber auch schon ganz schön derb beim Bäcker.
Ja, wie heißt das denn da, wo du herkommst?
Schusterjunge.
Schusterjunge, okay, Roggenbrötchen. Ja gut, aber naja, ich muss ja auch alles produziert werden, ne? Und wir waren ja gerade bei nachhaltiger Landwirtschaft und wenn wir hier in der Landwirtschaft nicht über Ausbeutung reden und wenn wir dann auch noch regionale Produkte wollen, was ich auf jeden Fall gut finde, also ich bin dann auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen für das Brötchen.
Okay. Ich finde es so ein bisschen zu vergleichen mit ich trinke mein Bier in der Kneipe, ich muss ja nicht jeden Abend irgendwie 15 trinken und auch nicht zu Hause. Klar kann ich das irgendwie im Discounter billig kaufen. Ich zahle natürlich das Doppelte oder vielleicht das Dreifache für den halben Liter in der Gastronomie, aber ich sorge für Arbeitsplätze und für eine gute Stimmung untereinander.
Viele Menschen gibt es ja auch in diesem Land, die haben ja eben nur diesen Mindestlohn. Ne? Das ist ja das, wofür die Linke auch steht, dass man vielleicht den Mindestlohn erhöhen könnte, wo jetzt in Berlin auch schon Diskussionen sind, die sagen, also 8,50 könnt ihr vergessen, 8,77 kam dann irgendwie mal von der SPD, wo man sagt, okay, 20 Cent, das ist wie die 5 Cent hier Erhöhung von Hartz IV mal vor 4 Jahren, wo man immer sagt, so, wenn ihr nichts geben wollt, dann lasst es einfach. Aber jetzt mal so, das ist jetzt eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, ihr geht zum Bäcker oder wie?
Ja, mittlerweile. Also ich habe ja auch eine Phase in meinem Leben gehabt, in der ich kein Geld hatte. Alleinerziehende Mutter im Studium, also ich habe ja noch während der Schulzeit meine Tochter bekommen und dann das Studium begonnen. Damals gab es noch Sozialhilfe, aber ich habe keine Sozialhilfe bekommen, weil ich war ja in der Ausbildung. Das heißt, im Wesentlichen haben meine Eltern mich finanziell unterstützt und das waren schon 9 Jahre. Da war ich extrem knapp bei Kasse. Danach habe ich dann noch Hartz IV bekommen, ungefähr 1 Jahr lang, bevor ich dann einen Job bekommen habe, Gott sei Dank. Und klar, also ich weiß schon, wie das ist, wenn man kein Geld hat und wenn man ständig zu den staatlichen Institutionen und Ämtern rennen muss und um Geld betteln muss. Also diesen ganzen erniedrigenden Mist habe ich auch jahrelang hinter mir, fand ich furchtbar, ehrlich gesagt. Mittlerweile ist es so, dass ich Geld verdiene und es mir leisten kann, mich bewusst zu entscheiden, meine Brötchen nicht beim Discounter zu kaufen, aber ich weiß, dass es vielen Leuten anders geht, sie auch darauf angewiesen sind, gezwungen sind, jeden Cent 10-mal umzudrehen. Wie gesagt, kenne ich, diese Lebenssituation hatte ich auch mal. Und ich glaube, gerade deshalb, ne, müssen wir eben viel offener und auch intensiver darüber reden, wie geht es den Menschen eigentlich, nicht nur bei uns in der Stadt, bei uns im Land, was bedeutet das, wenig Geld zu haben und mit wenig Geld auskommen zu müssen. Und Mindestlohn ist da ein Thema für mich und übrigens 8,50, 8,77, also beides macht den Kohl nicht fett. Nee. Für mich ist klar, wir müssen rauf aus 10 Euro und zwar sehr schnell und dann sehr schnell auf 12 Euro, weil 12 Euro Mindestlohn, wenn man das 40 Jahre weiterrechnet, damit kommt man dann am Ende auch aus. Aber auch Mindestlohn kriegen ja nicht alle. Also es gibt ja auch noch genug Menschen, die keinen Mindestlohn bekommen. Und die haben natürlich ganz schön zu knuspern. Aber eben für diese Menschen sind wir ja da, für die setzen wir uns ja ein.
Na, bist du im Arbeitsmodus?
Ja, jetzt frage ich mich gerade irgendwie, was ich noch Intelligentes fragen könnte.
Also ich würde jetzt ganz nochmal kurz auf den Mindestlohn gehen. Der ging ja auch sozusagen, es gab ja letztens eine Diskussion, da hat sich irgendein Unternehmer hier an diese örtliche Presse jemand mit 1.000 Euro gewunken und hat gesagt, ich zahle jedem, der bei mir anfängt zu arbeiten oder Lehrling wird, im Gastronomiebereich 1.000 Euro. Mhm. Habe ich mir gedacht, gut, Junge. Also auf die Idee hättest du mal vor 10 oder 15 Jahren kommen wollen, als sie nämlich alle abgepfiffen sind und angefangen haben, in Österreich oder Bayern zu arbeiten und festgestellt haben, es gibt ja mehr als 5 Euro. Ne? Die sind natürlich alle da geblieben, die kommen jetzt auch nicht zurück. Und nun stehen sie auf ihrer Insel und merken gerade ja mit 12 Stunden Arbeitszeit am Tag für 5 Euro, das macht ja keiner mehr.
Ich glaube, das ist in der Gastro, also Hotellerie und Gastronomie, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern setzen wir uns ja regelmäßig auseinander, was in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern und in einer Touristenstadt wie Rostock auch kein Wunder ist. Ich glaube, dass es da nicht nur um die Löhne geht. Also ich selbst habe auch Freunde, die in der Gastro arbeiten. Und das ist einfach ätzend. Du arbeitest immer, du arbeitest am Wochenende, an den Feiertagen, dann hast du Ausgleichstage, wenn aber deine Freunde nicht frei haben. Es sei denn, du hast das Glück, in einem Betrieb zu arbeiten, mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen du dich so gut verstehst, dass du auch dich in der Freizeit mit ihnen triffst. Aber es sind auch die Arbeitszeiten. Ne? Und ich glaube, dass junge Leute eben nicht mehr nur aufs Geld gucken, sondern die wollen auch eine Lebensperspektive haben. Das heißt, die brauchen eine Wohnung, die brauchen ein Zuhause, die wollen auch Zeit miteinander verbringen. Für mich ist immer ein bisschen das Beispiel die Stadtwerke AG. Also die Stadtwerke AG ist jetzt nicht in Gänze ein Unternehmen, das ich kritiklos betrachte, aber was mir in den letzten Jahren gut gefallen hat, war, wie sie mit ihren Auszubildenden umgehen. Weil die Stadtwerke AG hat relativ früh verstanden, dass es nicht nur um Vergütung geht, also nicht nur um das Geld, sondern es geht auch darum, welche Arbeitsbedingungen wir anbieten. Und ob es überhaupt kein Problem ist, wenn man Kinder bekommen möchte, in der Arbeitszeit auch für einen begrenzten Zeitraum sich mal zurückzunehmen und dann aber wieder voll einzusteigen und vor allem dabei unterstützt zu werden. Ne? Und nicht im Betrieb noch die Hackentritte zu erwarten, weil Kinder werden auch mal krank. Also dass auf Familie Rücksicht genommen wird, auf Weiterbildung, dass die Leute sich weiterbilden können, auch im Betrieb Aufstiegschancen haben und zwar unabhängig vom Schulabschluss. Und ich glaube, das sind Dinge, die für junge Leute auch wichtig sind. Arbeitsbedingungen und Weiterkommen. Am Ende ist es nicht nur das Geld.
In Frankreich zum Beispiel ist es ja auch ein Grund, warum die Frauen eine wesentlich, oder weil Frankreich hat ja eine höhere Geburtenrate als wir in Deutschland, weil es eben da besser geregelt ist, dass die Frauen, wenn sie Kinder haben, eben nicht diese Hürden bekommen, um wieder voll einzusteigen in der Arbeit oder eben nicht.
Ich glaube, dass es da auch immer noch viel Unverständnis gibt. Und wir merken das ja an uns selbst. Ne? Also, ich stehe auf Selbstkritik. Wir merken das an uns selbst. Wir haben bei uns in der Geschäftsstelle, also unser Kreisgeschäftsführer hat 3 Kinder. Und nun ist Wahlkampf, nun ist heiße Phase und alle sind natürlich am Rödeln und müssen hier jeden Tag anwesend sein. Aber logischerweise soll er Urlaub machen. Und er muss auch Urlaub machen. Also er ist in gewisser Weise organisatorisch gesehen der Wahlkampfleiter, also trägt auch rechtlich dann viel Verantwortung. Aber er hat einfach 3 Kinder, 3 schulpflichtige Kinder. Und dann muss es eine Selbstverständlichkeit sein, dass auch in arbeitsintensiven Phasen, ja, wenn allen die Köpfe rauchen, Urlaub gemacht werden kann, man auch mal zur Ruhe kommt. Und da sind wir auch immer wieder selbst gefragt, darauf Rücksicht zu nehmen. Mhm.
Ist das so ein bisschen, was ist das, also ich sag mal provokant, ist das so ein deutsches Thema, dass man, wenn man in der Leitungsposition ist, schwerlich irgendwie die Macht abgeben kann? Also ich glaube, daran könnte es liegen, oder?
Na, Leitungskultur ist nicht so. Diese Drop-Down-Verfahren, was du von dir sagst, also ist in der Wirtschaft hier noch ganz, ganz große Mode. Es gibt also keine so eine Projekte, wie man sie komischerweise jetzt aus Amerika hier rüberschwappen, wo sozusagen man so auf einer Ebene ist. Also es werden Vorschläge gemacht. Am Schluss kommt natürlich immer einer, der guckt aufs Geld. Aber dazwischen, weil man gemerkt hat, je mehr die Leute hinter der Firma stehen und ohne Druck, sondern die Firma verstehen, desto mehr kommt hinten raus.
Ich glaube, das, was du meinst, das merken wir ja auch in der Politik und auch in der Auseinandersetzung mit Partnerinnen und Partnern, wie wenig verbreitet das noch ist, auf Augenhöhe Dinge schon miteinander zu entwickeln.
Genau.
Also das ist das beste Beispiel Bürgerbeteiligung. Mhm. Bürgerbeteiligung ist nicht, und das Gleiche gilt ja auch für das Arbeitsklima in einer Firma, dass von irgendwo oben etwas entwickelt wird, das dann unten präsentiert wird und dann dürfen alle kritisieren und meckern und ihre Meinung abgeben. Aber es verändert sich nicht, sondern eigentlich gehört das schon gemeinsam etwas zu entwickeln, sich hinzusetzen und schon von Beginn an bei der Geburt der Idee alle mit einzubeziehen und zu versuchen, auf so einer Ebene etwas zusammen zu entwickeln, ne, und dann auch zusammen umzusetzen. Und das passiert auch in vielen Unternehmen nicht, ne, sondern da gibt es eben klare Hierarchien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbeteiligung, dass die auch gemeinsam das Unternehmen gestalten können und Verantwortlichkeiten auch bewusst gestreut werden, ne, auch entzerrt werden, das wohnt uns noch nicht so inne. Das merke ich auch regelmäßig, dass es eben Vereine oder Partnerinnen gibt, bei denen geht das sehr gut, Dinge gemeinsam entwickeln. Und es gibt aber auch viele, die haben noch Schwierigkeiten damit, vor allem so im politischen Raum. Also viele Politikerinnen und Politiker, Parteistrukturen sind auch oft sehr starr, sind das nicht gewohnt, dass man von Beginn an auch Dinge gemeinsam entwickeln kann.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist jetzt kurz vor 17 Uhr. Gleich kommt der Heinrich mit dem Beatbetrieb. Die Sandra und die Eva bedanken sich für eure Aufmerksamkeit. Ich übrigens auch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Auch wenn es ein bisschen viel Wort war, aber in Wahlkampfzeiten und bei der Kandidatenvorstellung verplappert man sich schon mal. Ist mir aufgefallen.
Ja, ist ja auch so ein Thema, das mit viel Reden zu tun hat. Also Politik hat, ne? Ja, mit viel Reden, ja, zu tun.
Und genau. Zuhören.
Ja, sonst wären wir beim Schriftstellerverband und hätten uns so. Ne? Okay. Gut, ich danke euch für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass der Heinrich gleich kommt. Ich ziehe so lange die Regler hoch. Heinrich ist auch noch nicht so richtig im Arbeitsmodus, ne?
Ja, aber Heinrich hat heute richtig Stress irgendwie. Der war wie ein bisschen angespannt.
Nee,
ja,
der kann nur gestresst aussehen. Du darfst dich das nicht verwechseln.
Heinrich, komm und so, verteidige dich.
Der ist jetzt hier so am Jugendtheater, ne, so im Theater-Jugendclub, da kann ja das jetzt. Das ist die Rolle, die als Erste der lernt hat.
Entschuldige bitte, der ist Künstler?
Nee, der sieht hier stresst aus.
Oh, der ist Künstler. Ach,
guck mal, das ist der Heinrich.
Hallo. Ich sag mal Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. So, Heinrich, soll ich Musik anmachen oder machst
du
selber?
Ach, du machst jetzt erstmal hier.
Das ist Loro.